Herzlich willkommen zu Brichter und Bernecker, unserem Podcast für Börsen und für Wirtschaftsinteressierte. Folge Nummer 10. Mein Name ist Raimund Richter, ich bin Finanzjournalist.
Und ich bin Jens Bernecker, Börsenbriefautor.
Gemeinsam mit Jens haben wir in den letzten Folgen schon des Öfteren über die Zinsen gesprochen. Das ist ein wichtiges Thema. Wir sind der Ansicht und können das auch begründen, dass die Zinsen langfristig sehr, sehr niedrig bleiben werden. Und jetzt, Jens, kommt ja die Bestätigung des amerikanischen Notenbankchefs, der ja erst kürzlich wieder gesagt hat, er denkt daran sogar, die Leitzinsen, die er im letzten Jahr angehoben hat, schon wieder zu senken. Wie kommt das eigentlich?
Naja, die Ursache ist ganz klar. Powell hat ganz klar gesagt, er beobachtet den Handelskonflikt zwischen den Chinesen und den Amerikanern sehr genau. Und er beobachtet auch, wie sich das Ganze auf die Volkswirtschaft abfärbt. Und wir merken ja, es gibt Bremsspuren. Und dann ist es natürlich klar, dass die Fed besorgt ist. Ich hätte jetzt nur nicht gedacht, dass der Herr Powell sich so klar äußert, weil er hat ja gesagt, wir beobachten die Situation sehr genau und handeln, in Anführungsstrichen, wie gewohnt. Und was sagt das für die Börse? Das sagt natürlich, alles klar, die Geldschleusen können wieder geöffnet werden, wenn die amerikanische Wirtschaft dann doch zu sehr abgebremst wird. Und das freut dann natürlich die Börse. Und dann gibt es billiges Geld und dann gehen die Kurse wieder durch die Decke und alles fängt wieder von vorne an.
Aber sind wir doch mal ehrlich, eigentlich ist es doch egal, mit was er das begründet, ob jetzt mit dem Handelskonflikt oder sonst was. Wir wissen doch, dass allein aufgrund der Gegebenheiten im Finanzbereich die Zinsen gar nicht kräftig steigen können. Also die Begründungen, die er da nachliefert, sind doch eigentlich wurscht, oder?
Ja, das ist schon richtig. Das ist ein bisschen, sag ich mal, ein Satz, der nicht sehr viel aussagt, weil das Entscheidende sind ja letztendlich auch die Inflationszahlen und selbst in Amerika, wo die Volkswirtschaft ja doch in den letzten ein, zwei Jahren ganz gut sich entwickelt hat, sind die Inflationsraten immer noch niedrig. Das hatten wir hier an dieser Stelle schon einmal skizziert und das wird sich wahrscheinlich auch in den nächsten Jahren nicht ändern, weil es bestimmte Faktoren gibt, die einfach dafür sorgen, dass die Inflationsraten niedrig bleiben, egal wie weit die Wirtschaft läuft. Und solange die Inflationsraten nicht in den Zielkorridoren der Zentralbanken liegen, gibt es auch keinen Grund, die Zinsen anzuheben. Also ich denke, wir reden hier von einer Entwicklung, ich glaube, das hatten wir vor ein oder zwei Sendungen schon mal gesagt. Vielleicht erleben wir beide das gar nicht mehr, bis wir einen wirklich neuen Zinstrend nach oben erleben werden.
Jetzt gibt es ja eine ganz interessante Entwicklung, auch gerade was die Zinsraten anbelangt, im Verhältnis zum Goldpreis. Der Goldpreis, wir sind ja, oder viele unserer Zuhörer sind sicherlich auch Goldfans, die immer wieder mal sagen, der Goldpreis muss steigen, muss steigen, muss steigen, deswegen setzen wir auf Gold. Man muss ja sagen, der Goldpreis wird zum Beispiel auch von den Zinsen bestimmt, denn Gold selbst wirft keine Zinsen ab. Das heißt, je niedriger die Zinsen sind, desto geringer sind die Opportunitätskosten, wie es im Fachjargon heißt, also die Kosten, um Gold zu halten, weil Gold auch keine Zinsen abwirft, desto eher kann man also in Gold gehen. Aber auch die Inflationsrate spielt eine Rolle. Da heißt es wiederum, je höher die Inflation ist, desto besser ist Gold, weil es so eine Art Kompensation gegen Preissteigerung ist.
Inflationsschutz.
So, Inflationsschutz. Jetzt haben wir aber jetzt zwei Komponenten. Du sagst, die Zinsen bleiben niedrig, sage ich auch. Du sagst aber auch, die Inflationsraten bleiben niedrig, meine ich auch. Das würde sich für den Goldpreis ja eigentlich eher ausgleichen.
Richtig, also Gold ist in der Tat in den letzten Jahren ein ziemlich spannendes Thema, weil der Goldpreis sich gar nicht mehr so verhält, wie wir das gewohnt waren. Das letzte Mal, wo wir gesehen haben, dass Gold durch die Decke gegangen ist, das war so in den Jahren nach der Finanzkrise, also 10, 9, 10, 11 und 12. Wobei 12 ging es schon wieder abwärts. Und da hatten wir damals eine Situation, wo wir einen Run auf Gold haben, einfach als klassischer Safe Haven. Und weil die Zinsen eben so dramatisch gesenkt worden sind von den Zentralbanken, dass alle gedacht haben, naja, wenn die Zinsen gegen Null tendieren, müssen die Inflationsraten ja durch die Decke gehen. Also
falsche Annahme.
Genau, ja. Falsche Annahme. Und was war die Konsequenz? Wir haben den Goldpreis in der Spitze gesehen. Ich glaube, es war 2011 irgendwo bei 1900 Dollar die Feinunze. Und danach ging es rasant runter bis auf knapp 1000, also fast eine Halbierung im Goldpreis. Und seitdem pendeln wir so ein bisschen zwischen 1100, 1200 und 1300 hin und her. Und das schon seit ungefähr, naja, seit 2013, 2014. Und jetzt stellen wir fest, wir haben geopolitische Risiken. Wir haben wieder im Iran dieses Thema. Wir haben den China-Konflikt. Wir haben Mexiko. Wir haben in der EU eine latente Unsicherheit. Und jetzt seit ein paar Tagen steigt der Goldpreis wieder. Und jetzt wird's spannend, weil du bist ja auch nun lange genug an der Börse, wenn bestimmte Kursmarken des Preises überschritten werden, dann stürzen sich wieder alle auf Gold und dann werden wir wahrscheinlich die nächste Hosse bekommen.
Das sind aber dann die Chartanhänger.
Obwohl es dafür gar keine richtigen Gründe gibt.
Das sind die Chartanhänger. Genau. Also Goldmarkt ist ja auch eine Art Finanzmarkt, wo man auch auf Charts guckt und da geht man rein und raus, je nachdem, was die Charts hergeben. Hat dann also mit den fundamentalen Begründungen überhaupt nichts zu tun.
Erstmal gar nicht, es sei denn, es gibt also irgendwelche Verwerfungen in der Goldproduktion. Wir haben ja mitbekommen, dass die Südafrikaner zum Beispiel mittlerweile ein paar Probleme haben, die Mengen zu liefern, die sie in der Vergangenheit immer liefern konnten und wollten. Ganz einfach, weil es mittlerweile zu tief, zu heiß und zu teuer ist, an das Gold zu kommen. Die Chinesen sind mittlerweile die größten Goldproduzenten. Und das, meine ich, könnte hier auch ein Thema werden, denn die Chinesen fangen ja jetzt an, ein bisschen anders sich auszudrücken, wenn es darum geht, ihre Rohstoffe und ihre Know-how und zur Verfügung zu stellen, beziehungsweise zu exportieren. Und
ja, möglicherweise... Warte, die Chinesen behalten ja Gold selbst?
Denkbar. Denkbar. Nur weil es das in der Vergangenheit noch nicht gegeben hat, heißt es ja nicht, dass es das nicht passieren kann.
Was nützt den Chinesen, das Gold aus Erde zu holen und bei sich irgendwo zu bunkern?
Ich glaube, denen würde das schon reichen, wenn sie dadurch einfach ein bisschen die Finanzmärkte in Unruhe versetzen, weil sie wissen, wenn sie die Finanzmärkte in Unruhe versetzen, dann wird zumindest der Amerikaner darauf reagieren.
Also so meinst, die Chinesen haben das Ziel, mit dem Goldpreis die Finanzmärkte etwas zu schocken?
Ich glaube, die Chinesen haben das Ziel, der Welt zu signalisieren, dass sie sich nicht rumschubsen lassen, sondern dass sie auch in der Lage sind, selber zu schubsen. Also wenn man mal Revue passieren lässt, was jetzt die letzte Woche verbal zum Ausdruck gekommen ist, dass die Chinesen zum Beispiel sagen, seltene Erden könnten wir ja limitieren.
Die ja gar nicht so selten sind.
Diese gar nicht so selten sind.
Das ist richtig. Nur die Förderung, die ist sehr, sehr ja auch umweltbelastend und deswegen verlagert man die auf Länder, wo die Umweltstandards nicht so hoch sind. Und das ist zum Beispiel China.
Genau, richtig. Und das ist leider jetzt ein ziemlich heißes Thema, weil die amerikanische Hightech-Industrie und auch die pharmazeutische Industrie bezieht ungefähr 80-90% der seltenen Erden, die sie für ihre Produkte benötigen, aus China. Naja, also da hat China ja schon ein Monopol. Und wenn China sagt, also in Anführungsstrichen, wenn ihr uns weiter ärgert oder wenn ihr uns dumm kommt, dann könnten wir ja mal die Supply Chain, also die Lieferung von seltenen Erden, einschränken.
Das ist eine Sache, aber Gold ist wirklich selten, im Gegensatz zu den seltenen Erden, relativ selten. Und wenn die Chinesen also jetzt mit dem Goldpreis spielen, meinst du, das machen die nur, um die Märkte in Unruhe versetzen zu
wollen? Das Schwierige mit den Chinesen, finde ich, man weiß ja nie genau, warum sie bestimmte Dinge machen. Sie geben ja sehr wenig von sich preis. Im Gegensatz zu uns, unserer Kultur, geben wir sehr offen dar, was wir mit bestimmten Maßnahmen erreichen wollen. Bei den Chinesen ist das nicht so. Deswegen sollten wir auf alles gewappnet sein. Letztendlich für den Anleger ist es ja nur interessant zu wissen, dass es diese Möglichkeit gibt. Und wenn es so ist, dann könnte man Gold dann dementsprechend auch wieder in das Depot einbauen.
Ich meine ja, dass es sich gar nicht lohnt, mit dem Goldpreis hin und her zu spekulieren, sondern eher, dass man Gold, einen gewissen Anteil am Portfolio sollte man in Gold halten, sagen wir bis zu 10%. Das ist so eine Art Ruhekissen, Beruhigung. Ne? Also wenn es mal hektisch wird an den Märkten, dann hat man mit Gold meistens einen Puffer, ne, der das ausgleicht. Tatsächlich als Krisenwährung, Inflationsschutz, was auch immer. Aber jetzt zu spekulieren, ob der Preis von 1.300 auf 1.500 geht und dann wieder fällt, halte ich für zu kompliziert.
Ja, das sehe ich auch so. Also ich denke, es ist unsinnig zu spekulieren. Aber wenn es gewisse Strömungen gibt, wenn also Liquidität, also Geld aus den Aktienmärkten oder anderen Bereichen abgezogen wird, dann muss es ja irgendwo hin. Und das hatten wir auch in dieser Sendung schon mal. Da gibt es die Möglichkeit in Immobilien, da gibt es die Möglichkeit in anderen Assetklassen. Und Gold ist letztendlich eine Assetklasse. Und dann wird mit Sicherheit auch ein Teil dieses Geldes eben in Gold fließen. Und wenn man dann schon 10% seines Depots, sage ich jetzt mal, in Gold investiert hat, entweder über einen ETF oder vielleicht auch physikalisch derjenige, der sich das leisten kann, dann schläft man einfach ein bisschen besser. Und ich glaube, das ist immer der große Vorteil von Gold gewesen. Man schläft ein bisschen ruhiger, wenn man weiß, dass man so einen Barren im Tresor hat.
Und diejenigen, die in Ländern wohnen mit hoher Inflationsrate, Venezuela zum Beispiel, die wissen doch den Wert des Goldes durchaus zu schätzen.
Absolut, absolut. Also insofern, ich finde das schon ein spannendes Thema. Ich war früher in der Tat immer ein bisschen verhaltener bei Gold, weil ich gesagt habe, das ist reine Psychologie. und mehr nicht. Ich sehe das heute ein bisschen anders, ganz einfach, weil der Informationsfluss um Gold zugenommen hat und jetzt eben auch große Player dabei sind. Und ich denke, man spielt eben auch gerne mit Gold oder mit dem Goldthema. Und das muss man einfach wissen als Anleger. Es ist eben nicht so berechenbar zu kalkulieren, wie zum Beispiel den Trend einer Aktie, wo man ja ein Unternehmen hat, das Umsätze erwirtschaftet und Gewinne erwirtschaftet und so weiter und so fort. Das ist also zu berechnen. Aber bei Gold ist nicht viel.
Wobei ich schon finde, dass das reine Psychologie ist. Irgendein intelligenter Mensch hat mal gesagt, was macht das eigentlich für einen Sinn, tief zu graben, Gold zu schürfen, das in Barren zu gießen und dann wieder tief in irgendwelchen Tresoren und Bunkern zu versenken. Das macht eigentlich keinen Sinn.
Nein, es ist absolut
also sinnvoll. Rein psychologisch, was wir als Menschen dem Gold einen Wert in unseren Gehirnen beimessen. Das ist es.
Ne? Genau, so ist es schon seit Tausenden von Jahren und ich glaube, da wird sich auch in den nächsten 1000 Jahren nichts ändern.
So. Und zur Sicherheit, 10% sollte man im Depot haben.
Genau, richtig.
Glaube ich auch. Manche sagen, Gold wirft keine Zinsen ab, keine Renditen. Deswegen ist Gold eigentlich tot, totes Kapital.
Es ist letztendlich auch eigentlich nur ein Metall. Punkt. Mhm. Ja, man kann es bestenfalls in der Hightech-Branche vielleicht noch irgendwo verwerten für irgendwelche Legierungen und Ähnliches. Vielleicht spielt es auch in modernen Trends wie E-Mobility eine Rolle, aber die Mengen sind dafür so gering, dass sie den Preis...
Schmuck.
Ja, Schmuck ist natürlich etwas anderes, aber da denke ich, sind wir auch wieder bei der Psychologie. Wenn die Frau und Freundin glücklich ist, schlafen wir auch besser. Also insofern ist das eigentlich die gleiche Kategorie.
Also wir sind beide der Meinung, jetzt sollte man 10% seines Depots in Gold halten.
Richtig, also der Auffassung bin ich jetzt mehr als jetzt vor ein paar Monaten, ganz einfach, weil ich am Markt Bewegungen sehe, die vorher nicht stattgefunden haben. Und wenn es tatsächlich zu Spekulationen kommt, so wie du das gesagt hattest, und es gibt dann einige Goldspekulanten, die treiben den Gold dann vielleicht noch höher, dann ist es schön, wenn man dabei ist.
So, das war's für heute. Und wenn die Zinsen dann noch fallen, ist das zumindest ein positiver Faktor, der ebenfalls für den Goldpreis spricht. Schön, dass Sie dabei waren. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.